SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema der Studienkompass Folge 9, Soziologie. Wir bringen in der SWR 2 Aula eine Reihe, gedacht für Schüler und Schülerinnen, die das Abi endlich hinter sich haben und die sich fragen, was nun? Was soll ich, wenn es auf die Uni geht, studieren? Wir wollen bei der Beantwortung der Frage helfen. 11 Aula-Autoren und Autorinnen geben jeweils Auskunft über ihr Fach, zeigen, was man mitbringen muss, um es zu studieren, was man mit dem Bachelor oder Master anfangen kann, wie das Studium genau aufgebaut ist. Es geht um die Grundlagenfächer, um Chemie, Medienwissenschaft, Mathematik, Germanistik oder um Philosophie. Alle Vorträge sind übrigens ab dem 15. April auch online erhältlich. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage swr2-studienkompass. Heute geht es um Soziologie. Autorin ist die Soziologin Professor Cornelia Koppetsch von der Technischen Universität Darmstadt.
Zunächst einmal wird sich vielleicht der ein oder andere schon gefragt haben, was ist es eigentlich, Soziologie? Und wenn Sie sich dann im Bekanntenkreis umhören, dann hören Sie vielleicht, ja, Soziologie ist doch klar, das ist was Soziales, Das ist ein ziemlich verbreitetes Missverständnis. Soziologie ist nicht mit etwas Soziales zu verwechseln. Soziologie ist nicht Sozialpädagogik, sondern Soziologie befasst sich mit, als Grundlagenwissenschaft, mit grundsätzlichen, basalen Logiken des sozialen Zusammenlebens und hat auch andere Fragestellung, das heißt, sie geht weiter in die Tiefe. Und da möchte ich dann gleich ein weiteres verbreitetes Missverständnis anschließen. Soziologie würde sich oder befasst sich in erster Linie mit sozialen Problemen, wie zum Beispiel Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft, soziale Abweichung, Delinquenz etc. Das ist natürlich richtig, dass Soziologie auch beansprucht, einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme zu leisten. Sie geht aber darin nicht auf, denn sie möchte im Unterschied zu den sozialpädagogischen oder problemorientierten Perspektiven eine ganz andere Perspektive reinbringen. Das heißt also über die Frage der Entstehung dieser Probleme hinaus, zum Beispiel wie entsteht Gewalt oder wie wird Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen verursacht, stellt sich die Soziologie allererst die Frage, wieso es eigentlich kommt, dass die Gesellschaft überwiegend gewaltfrei funktioniert. Also wie es eigentlich kommt, dass die meisten Menschen die sozialen Normen in der Regel befolgen und gerade nicht abweichen. Und welche Macht oder welche gesellschaftlichen Kräfte darauf hinwirken, diese Normeinhaltung zu gewährleisten. Also warum machen die Gesellschaftsmitglieder mit? Wie ist soziale Ordnung möglich und was ist soziale Wirklichkeit? Also es sind tiefergehende Fragen, die sich eben nicht mit den Problemen befassen, sondern eigentlich eher mit dem, was vor dem Problem da ist, nämlich das Zusammenleben, so wie es normalerweise funktioniert. Ich komme also zu der Frage, warum das Fach für die Gesellschaft überhaupt wichtig ist. Und ich möchte Ihnen drei Anwendungsgebiete vorstellen oder drei Problembereiche, in denen die Soziologie Kernkompetenzen aufweist. Das ist erstens die soziologische Aufklärung. Das ist sogar ein genuines Anwendungsgebiet der Soziologie, das auch mit den Grundlagenorientierungen des Faches zusammenhängt. Die Soziologie möchte das Gewebe der sozialen Wirklichkeit entschlüsseln und dabei auch zum Beispiel auf die Entnaturalisierung des Sozialen hinweisen. Also das, was uns so natürlich erscheint an der sozialen Ordnung, in ihrer historischen Gewordenheit aufzeigen. Und sie möchte Gesellschaftskritik und emanzipatorisches Wissen vermitteln. Auch das ist ein Teil soziologischer Aufklärung. Das heißt also die Herrschaftskritik, die vielen vielleicht auch aus der Schule, aus dem Sachkundeunterricht geläufig ist. Wobei Herrschaftskritik nicht alles ist an der soziologischen Aufklärung, sondern es gibt auch soziologische Aufklärung im Hinblick auf die Frage, wie stabilisiert sich eigentlich soziale Ordnung? Wie ist sie eigentlich in ihrer Normalität begreifbar? Was ist eigentlich Normalität? Und wie unterscheiden sich Gesellschaften hinsichtlich der Frage, wie sie Normalität und Abweichung jeweils konstruieren? Weil diese Grenze ist eben nicht naturgegeben, sondern selbst geschichtliches Produkt der Entwicklung und unterscheidet sich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Also in einigen Gesellschaften ist es zum Beispiel ein Teil delinquenten Verhaltens, wenn Frauen zum Beispiel Auto fahren oder sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Und in unserer Gesellschaft ist das nicht der Fall. Oder bestimmte Dinge sind in unserer Gesellschaft delinquent, die woanders eben ganz normal sind. Der zweite Bereich, in dem Gesellschaft, also in dem Soziologie eine Kernkompetenz hat, ist die sogenannte Sozialberichterstattung. Das ist beispielsweise in unserer Gesellschaft das Statistische Bundesamt oder auch Berichte wie der Familienbericht, Armuts- und Reichtumsberichte, Jugendberichte, Berichte über das Alter, demografische Entwicklung. All das, wo die Gesellschaft ihre Mitglieder informiert, wie es mit dem Aufbau dieser Gesellschaft, ihrer Bevölkerung bestellt ist und wie die einzelnen gesellschaftlichen oder Lebensphasen jeweils ausgestaltet werden in dieser Gesellschaft. Hier arbeiten sehr viele Soziologen auch in diesen statistischen Instituten und bemühen sich sozusagen, ein möglichst komplexes, vielschichtiges Bild dieser Gesellschaft zu erstellen. Ein dritter Anwendungsbereich ist das, was ich die Erarbeitung und Anwendung von Sozialtechnologien nennen möchte. Das sind also Techniken, wie man auf Menschen einwirken kann, wie man sie zu etwas bringen kann oder wie man ihnen zu etwas verhelfen kann, um sich besser im sozialen Zusammenleben zu behaupten. Das ist zum Beispiel Public Relation auf der Ebene der Beeinflussung des Publikums oder Coaching im Sinne der Beratung, wie man möglichst gute Netzwerke bildet oder auch Mediation im Falle von Konflikten innerhalb der Familie oder Scheidungskonflikten, Unternehmensberatung oder eben auch Werbung und Marktforschung. Und das sind eigentlich auch schon die wesentlichen Bereiche, wo eben soziologisches Wissen in der Gesellschaft nachgefragt wird, also wo die Soziologie in der Lage ist, dieser Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Was ist es eigentlich? Was machen wir hier? Und wie ist diese Gesellschaft aufgebaut? Ich komme jetzt zu der Frage, welche Teilgebiete in den meisten Volluniversitäten dieser Soziologie gelehrt werden, also welche grundsätzlichen Fachrichtungen kann man innerhalb dieses Faches studieren. Das ist so, dass die meisten Studiengänge innerhalb der Soziologie aufgebaut sind anhand so Bereiche wie soziologische Theorie oder Mikrosoziologie, Makrosoziologie, gesellschaftliche Institutionen, Kultursoziologie, aber auch Methodenlehre. Und damit das jetzt nicht nur leere Worthülsen sind, möchte ich vielleicht zu den einzelnen Bereichen, wenn ich soll, noch ein paar Stichworte nennen. Die soziologische Theorie, das sind Gebiete, die sich mit den sogenannten soziologischen Klassikern befassen. Da dürften Ihnen die Namen von Karl Marx und Max Weber beispielsweise vertraut sein. Es gibt aber auch Georg Simmel, Elias, Norbert Elias, Anthony Giddens oder Niklas Luhmann, die als Klassiker der Soziologie in jedes Soziologiestudium hineingehören. Und diese soziologischen Klassiker sind bereits in einigen Fällen schon 100 Jahre alt, sind aber nach wie vor das grundlegende Wissen, das innerhalb dieses Faches bereitgestellt wird, um soziale Ordnungen zu entschlüsseln. Also um grundlegende Logiken zu fassen, wie zum Beispiel soziale Klassen bei Marx, das Verhältnis von Kapital und Arbeit oder die Frage nach der religiösen Entstehung des Kapitalismus bei Weber oder die Frage, warum das Geld wie bei Simmel eben nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung, sondern eine philosophische Bedeutung besitzt oder Norbert Elias, der sich mit zivilisatorischen Fragen befasst. All das sind ganz grundsätzliche Fragen, die bis heute Gültigkeit haben. Das Gebiet der Mikrosoziologie, das ich beispielsweise auch an der TU Darmstadt vertrete, interessiert sich für Fragen der Biografie und der Lebensführung, die eben, so denkt man zunächst, möglicherweise sehr psychologisch wirken, diese Fragen, zum Beispiel auch Fragen der Persönlichkeitsstruktur. Sie sind es aber nicht, denn der Unterschied zwischen einer gesellschaftlichen oder gesellschaftstheoretischen Zugriff auf Biografie und Lebensführung und einer psychologischen Sichtweise ist zum Beispiel, dass die Soziologie sich regelmäßig mit historischen Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur oder der historischen Wandelbarkeit von Lebenslaufmustern oder Biografie befasst oder auch mit der Frage, wie ist der psychische Apparat, den wir heute kennen, den Freud beispielsweise analysiert hat, mit seiner Aufteilung von Ich, Es, über Ich, historisch entstanden. Das ist etwa die Frage von Norbert Elias, der gezeigt hat, dass der Mensch des Mittelalters ein komplett anderes Wesen war als das, was wir heute kennen. Also eben diese Über-Ich-Funktion gar nicht aufgewiesen hat, sondern sehr viel direkter durch seine Triebe gesteuert worden ist und sehr viel weniger diesen komplexen Abdruck der Gesellschaft in sich aufgegriffen hat, der eben im Über-Ich als Internalisierung von Werten und Normen zum Ausdruck kommt. Die Makrosoziologie, da zeigen sich im Wesentlichen zwei Teilbereiche. Das eine ist der Bereich der Theorien funktionaler Differenzierung, der also gezeigt hat, dass Gesellschaften in verschiedene horizontale Subsysteme aufgeteilt sind, die gleichrangig nebeneinander stehen, beispielsweise das Wirtschaftssystem, das politische System, das Gesundheitssystem, das Wissenschaftssystem, Erziehung und Bildung. Das alles sind Funktionen, die also bestimmte gesellschaftliche Aufgaben erfüllen für die Gesellschaft im Ganzen und die aber in Teilbereichen organisiert sind, während die Sozialstrukturanalyse sich eher mit der Frage befasst, wie Gesellschaften in Klassen, Schichten und Milieus aufgeteilt sind. Die Kultursoziologie, die befasst sich mit den Dingen, die ich gerade schon erwähnt habe, also wie ist soziale Wirklichkeit, aus welchen kulturellen Grundüberzeugungen besteht sie und wie ist die Relativität dieser Grundüberzeugungen. Und die Kultursoziologie ist auch etwas, das sich beispielsweise mit anthropologischen Fragen befasst, im Schnittfeld von der Frage, was ist der Mensch? Also was ist der Mensch im Unterschied zum Tier beispielsweise? Und da gibt es einen zentralen Anthropologen, der Arnold Gehlen heißt und der behauptet hat, dass der Mensch deswegen ein fundamental gesellschaftliches Wesen sei, weil er ein Mängelwesen ist. Und aufgrund dieses Mangels, also aufgrund einer Unterausstattung an Instinkten, notwendigerweise auf gesellschaftliche Institutionen angewiesen ist, die die mangelnde Triebausstattung kompensieren. Also etwas einfach ausgedrückt kann man sagen, dass andere Tiere, wenn man es jetzt evolutionstheoretisch betrachtet, eher über Instinkte gesteuert werden in ihrem Verhalten, während der Mensch über diese Instinkte nicht in gleicher Weise verfügt. Und an diese Stelle treten gesellschaftliche Institutionen, die den Menschen von vornherein, von Grund auf sozusagen, in seinem Verhalten steuern. Also der Mensch ohne Vergesellschaftung ist nicht denkbar. Also es gibt diese grundlegenden Bereiche, von denen ich jetzt gerade geredet habe, aber die meisten Studiengänge in Deutschland bieten eben auch Spezialisierung ab, die man dann in fortgeschrittenen Semestern belegen kann. Als da Beispiel sind Spezialisierungen im Hinblick auf Organisationswirtschaftstechniksoziologie oder Stadtsoziologie oder Familie- und Geschlechterverhältnisse oder Bildungssoziologie. All das sind Schwerpunktthemen, die man dann eben auch nutzen kann, um sich dann auf bestimmte Berufe hin zu qualifizieren und die dann dem Einzelnen auch anheimgestellt werden als seine persönlichen Schwerpunkte. Dazu komme ich dann aber später nochmal, wenn ich sage, wie man das Fach eigentlich studiert, wie viele Nebenfächer und welche Hauptfächer man wählen kann. Ich möchte jetzt nochmal auf die Frage eingehen, wie ich zu dem Fach Soziologie gekommen bin. Ich gehöre dem Typus der Konvertiten an, wenn man so will. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zur Soziologie zu kommen. Und ich hatte mein Erweckungserlebnis, wenn man so will, viel mit meiner Pubertätskrise zusammen in Form eines grundsätzlichen Wertekonflikts, den Wertorientierungen meines Herkunftsmilieus. Ich bin in einem relativ traditionellen Milieu in einer deutschen Kleinstadt aufgewachsen, in dem einerseits klassische Werte wie Disziplin, Fleiß, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit vermittelt worden sind, aber in dem eben auch traditionelle Hierarchien wie etwa zwischen Männern und Frauen, Chefs und Untergebenen, Eltern und Kindern unhinterfragbare Geltung beanspruchten. Und ich durfte aufs Gymnasium gehen, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil ich ein Mädchen war. Und ich lernte dort völlig andere kulturelle Selbstverständlichkeiten kennen, völlig andere Werte, wie zum Beispiel eine vollkommen andere Form des Umgangs mit Normen oder mit der Begründung eben oder Begründungsbedürftigkeit von Normen. Es wurde argumentiert, es wurde mir eine sogenannte Diskursmoral beigebracht, die ich dann ganz stolz auch zu Hause eben anwenden wollte, indem ich eben meine Eltern fragte, wenn sie mir Anweisungen gaben, wie sie denn das begründen. Und das fanden meine Eltern natürlich nicht besonders lustig, sondern sie haben sich darauf verständigt, dass es eben kein Argumentieren ist und dass das Gymnasium uns Flausen in den Kopf setzen würde, wie sie gesagt haben, weil es eben aus ihrer Sicht einfach Widerworte waren. Also wenn man Normen in Frage stellt oder wenn man sagt, warum muss ich denn eigentlich immer um 6:30 zum Abendessen kommen, dann war das eben nicht einfach die Aufforderung, das bitte schön zu begründen, sondern es war einfach ein Widerstand gegen die elterliche Autorität. Warum ich dieses Beispiel bringe, ist, weil es sehr charakteristisch ist für eine bestimmte Grunderfahrung des Soziologisierens, nämlich einen Bruch zu erleben mit selbstverständlichen Werten und Ordnungen, in die man hineingewachsen ist. Analoge Erfahrungen machen zum Beispiel auch Leute, die jetzt beispielsweise als Schüler einen längeren Auslandsaufenthalt, also ein fremdes Land, kennengelernt haben, nicht als Tourist, sondern mit der Aufgabe, sich dort zurechtzufinden, sich dort einzuleben und dann einen sogenannten Kulturschock erleiden und feststellen, dass das, was sie für selbstverständlich halten, die Art und Weise, wie man sich zu Hause benimmt, die Etikette, die Konvention, die Art und Weise, Kontakte zu schließen und mit anderen Menschen umzugehen, in diesem Land so keine Gültigkeit mehr hat, auf Unverständnis oder Ablehnung stößt, dass es ganz andere Regeln sind, die herrschen und dass man diese Regeln mühsam erlernen muss. Und so ging es mir auch, als ich dann eben merkte, dass ich jetzt zwar mit dem intellektuellen Rüstzeug ausgestattet war, das Herkunftsmilieu zu verlassen und in eine neue Ordnung vorzustoßen, dass es aber noch keineswegs gesagt ist, dass ich diese Welt auch praktisch beherrsche, also dass ich mich praktisch daran bewegen kann. Und ich musste die ein oder andere schmerzliche Erfahrung machen, dass ich zwar durchaus in der Lage war, mich von meinem Herkunftsmilieu zu lösen, weswegen ich aber noch nicht in meinem neuen Milieu angekommen bin, nämlich in dem Milieu, wo ich hinein wollte, in das universitäre wissenschaftliche Milieu, in dem man eben nicht nur argumentiert, in dem es bestimmte Regeln gibt, bestimmte Spiele, die man beherrschen muss, der Reputation oder auch der Selbstdarstellung, die ich erst entwickeln musste und in denen also andere Schüler, andere Studenten, die bereits in solchen Elternhäusern groß geworden waren, tatsächliche Vorteile hatten. Und in diesen Momenten wurde mir Gesellschaft ganz hautnah nahegebracht, nämlich in Form des Empfindens, dass ich in dieser Frage nicht mitspielen kann, nicht mithalten kann, indem ich beispielsweise Schamgefühle empfunden hatte, weil ich diese Spiele nicht konnte. Und ich komme jetzt zu der Frage, was muss man mitbringen, wenn man das studiert, wenn man Soziologie studiert? Welche Fähigkeiten sollte man unbedingt haben? Welche Talente müssen da sein? Und es ist immer so eine Sache, weil ich kann Ihnen jetzt sagen, dass Sie auf jeden Fall intellektuelle Neugierde haben sollten, dass Sie analytisches Denken beherrschen und die Fähigkeit oder eine gewisse Fähigkeit zur Abstraktion. Sie sollten die Bereitschaft mitbringen und die sicherlich ganz unbedingt, Gegebenes nicht einfach hinzunehmen, sondern kreativ hinter bestehende Strukturen zu blicken. Es sind aber gleichzeitig diese Fähigkeiten, die Sie auch innerhalb dieses Studiums lernen können. Das heißt, wenn Sie nicht alles von dem bereits wissen, ist es das, was am Ende des Studiums dabei rauskommen soll, nämlich analytisches Denken und die Fähigkeit zur Problemlösung und die Fähigkeit zur Abstraktion. Was Sie allerdings beachten sollten, ist, wenn Sie sich denken, okay, ich studiere Soziologie, um beispielsweise mathematische Sachen zu verhindern oder Informatik ist mir zu schwer und BWL eigentlich auch, da muss man so viel Buchhaltung machen. Ich studiere Soziologie, da muss man ja nur lesen. Das ist nicht ganz richtig. Es geht auch hier nicht ohne Mathe. Sie können also die sogenannten harten Fächer, müssen Sie also auch hier beherrschen, weil ein fester Bestandteil eines jeden Soziologiestudiums ist die Methodenausbildung, also die Methoden, die quantitativen Methoden, vor allen Dingen der empirischen Sozialforschung. Das heißt Statistik, Mathematik, es heißt also vielerlei Formen der Rechenarten, die Sie auch im Abitur kennengelernt haben. Die müssen Sie hier also auch wieder anwenden. Und diese Sache ist auch für viele Studierende eine Hürde, die sie nicht nehmen und bei der sie dann in den Klausuren merken, sie kommen hier nicht weiter. Das ist etwas, was sie nicht beherrschen. Deswegen machen sie sich darauf gefasst, sie müssen diese Methoden beherrschen. Sie müssen das lernen in ihrem Studium. Wie studiert man eigentlich Soziologie als Hauptfach? Was ist eigentlich zentral? Man kann dazu sagen, es gibt nicht nur eine Soziologie oder nicht nur eine Art des Studierens der Soziologie, sondern es gibt sehr viele Wege durch dieses Studium und das hängt immer ein bisschen davon ab, welche Art von Fähigkeiten Sie erwerben wollen und wohin Sie später gelangen wollen. Sie können Soziologie sehr stark aus der theoretischen Perspektive studieren, das heißt in ihren Grundlagen, die ich ja auch hier am Anfang sehr stark betont habe, und sich auf eine wissenschaftliche Tätigkeit vorbereiten, dann sind sie sehr stark textorientiert, sie lesen die soziologischen Klassiker. Sie können aber auch sagen, in Ordnung, ich möchte jetzt vielleicht nicht die ganz tiefen Grundlagen erwerben, aber ich lerne sozusagen eine Forscherpersönlichkeit auszubilden, die es schafft, Probleme zu lösen. Sie können aber auch versuchen, Soziologie so zu studieren, dass sie möglichst viele Wissen Gebiete sich aneignen, viele Fachgebiete, Fachkenntnisse über die Gesellschaft sammeln, in der Hoffnung, mit diesen Kenntnissen eben auch später eine Grundlage zu schaffen für bestimmte Berufsfelder, wie zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, als politischer Referent zu arbeiten oder in der Verwaltung tätig zu sein oder auch im Bereich von Marktforschung, von statistischen Bundesamt, von Sozialberichterstattung zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, als Journalist zu arbeiten oder im Bereich von Kultur und Sozialmanagement. Man muss dazu sagen, dass die Soziologie nicht ausschließlich, also die Soziologie oder das Studium der Soziologie ist kein Fach, mit dem man über ein spezialisiertes Berufsfeld exklusiv verfügt, sondern die meisten Berufsfelder, die für sie in Frage kommen, sind jetzt nicht auf Soziologie kapriziert. Das heißt, sie sind nicht die einzigen Fachanwärter, die Anspruch auf dieses Gebiet erheben, sondern wenn sie beispielsweise Journalist werden wollen, dann konkurrieren sie natürlich mit anderen Fachgebieten, mit Absolventen der Studiengänge Journalistik oder auch Geschichte oder anderer Sozialwissenschaften, sodass sie dieses Fachgebiet oder Berufsfeld nicht exklusiv besitzen. Und das ist vielleicht auch wichtig, sich darauf einzustellen, dass mit Ausnahme des Bereichs der Forschung und Lehre sie keinen sehr spezialisierten Arbeitsmarkt vorfinden, der jetzt nur auf sie zugeschnitten ist, sondern sie müssen selber sehen, das nennen wir in der Soziologie aktive Professionalisierung, wie sie sich mit ihrem Wissen ein bestimmtes Berufsfeld auch erobern, wie sie einen Claim abstecken und wie sie es schaffen, ihr soziologisches Wissen dort gewinnbringend einzubringen. Die Soziologie als Hauptfach studieren und das im Hinblick auf bestimmte Berufsfelder erfordert auch eine Auswahl aus verschiedenen Nebenfächern zu treffen. In der Regel handelt es sich um Nebenfächer wie zum Beispiel Anglistik, Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaften, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Und jetzt empfiehlt es sich natürlich, diese Wahl des Nebenfaches ein bisschen danach auszurichten an den Berufsfeldern, die sie dann für sich in ihrer späteren Berufstätigkeit in Betracht ziehen. Zum Beispiel kann es sinnvoll sein, Informatik und Soziologie zu kombinieren, wenn sie vorhaben, im Bereich von Kulturmanagement oder im Bereich von Online-Journalismus tätig zu werden. Oder es kann sehr sinnvoll sein, Geschichte und Soziologie oder Soziologie und Philosophie zu kombinieren, wenn sie im Bereich der Forschung und Lehre verbleiben wollen, allein aus dem Grund, weil historisches Wissen in der Soziologie unabdingbar ist. Es kann sehr sinnvoll sein, Wirtschaftswissenschaften und Soziologie zu kombinieren, wenn sie beispielsweise im Bereich des Kultur- oder Sozialmanagements tätig werden wollen, sodass sie also bereits über ökonomische Fähigkeiten verfügen, über ökonomische Kompetenzen und Perspektiven. Es kann auch günstig sein, beispielsweise die TU Darmstadt bietet an, stadtbauliche oder infrastrukturelle Nebenfächer zu kombinieren, wenn sie sich auf Stadtsoziologie spezialisieren wollen und im Bereich des Städtemarketings tätig werden wollen oder der Stadtverwaltung oder der Stadtplanung, dann können sie das tun. Die Frage, die sich für Sie vielleicht auch stellt, ist, weil sicherlich hat die Soziologie in einigen Stellen einen relativ schlechten Ruf im Hinblick auf die Arbeitsmarktchancen. Es gehen Gerüchte herum, die Soziologiestudierenden würden zu Taxifahrern ausgebildet werden, man sei danach arbeitslos. Das ist so, dass man das relativieren muss. Die Aussichten der Absolventen der Soziologie sind besser als ihr Ruf. Die meisten sind nicht arbeitslos. Die Arbeitslosenzahl ist relativ gering. Sie war 2005, das ist jetzt schon etwas her, bei 7%. Das hört sich jetzt relativ hoch an, aber man muss dazu sagen, heute ist sie niedriger. Sie ist einerseits höher als für den Rest der Akademiker. Das heißt, natürlich ist es so, dass sie mit einem Studium der Ingenieurwissenschaft oder Informatik sehr viel klarere Berufsperspektiven haben und auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit arbeitslos werden als Absolvent der Soziologie. Gleichwohl muss man sagen, dass Absolventen der Soziologie besser unterkommen, also weniger arbeitslos sind als der Rest der nicht akademischen, also der nicht universitär ausgebildeten Bevölkerung. Das heißt, ihre Arbeitsmarktchancen sind sehr gut. Und es ist so, dass es weitgehend auch von ihren Nebenqualifikationen, die sie während des Studiums erwerben, abhängt, ob der Übergang in den Beruf sich sehr glatt gestaltet oder nicht. Wichtige Schlüsselqualifikationen sind zum Beispiel die Wahl eines Praktikums, dass sie befähigt, bestimmte Kontakte zu knüpfen schon während des Studiums und das so ausgewählt werden soll, dass es in etwa dem entspricht, was sie sich auch als Berufsperspektive wünschen. Weitere wichtige Qualifikationen sind, dass sie wirklich ernsthaft studieren. Das heißt, dass sie sich auf die Fragen auch einlassen, dass sie die methodischen Kompetenzen, also die methodische Ausbildung sehr ernst nehmen, weil hier beispielsweise im Bereich der Forschung oder innerhalb der statistischen Grundkompetenzen sehr viel anschlussfähige Berufsfelder sind. Also wie ich schon sagte, wenn Sie die Methoden ernst nehmen, die Methodenausbildung, können Sie sehr gut in die statistischen Bundesämter oder in die Sozialberichterstattung eingehen. Wenn Sie die qualitativen Methoden ernst nehmen und beispielsweise lernen, Interviews zu führen, qualitative Interviews oder Fokusgruppen, Gruppeninterviews zu leiten und auszuwerten. Dann können Sie sehr gut in die Marktforschung oder in die Zukunftsforschung gehen. Das alles sind Qualifikationen, die Sie später mal nutzen können, die direkt anschlussfähig sind an Ihre Berufsfelder. Sie fragen sich sicher auch, wie ist denn eigentlich der typische Übergang in den Beruf? Und dazu muss man sagen, typisch ist tatsächlich eine gewisse Sucharbeitslosigkeit, die ungefähr 2 bis 12 Monate, also unter einem Jahr, sich abspielt. Lediglich 40% schaffen den direkten Übergang. Dann muss man sagen, dass in den letzten 10, 15 Jahren es eine enorme Zunahme von Teilzeitstellen und befristeten Arbeitsverhältnissen es gegeben hat, die am Anfang der beruflichen Laufbahn stehen und die dafür sorgen, dass sie also einen relativ hingezogenen, einen, wie wir auch sagen, ausgefransten Übergang in den Beruf in der Regel durchstehen müssen, wo sie sich eben eine Weile auch von Praktikumsplätzen hin zu befristeten Arbeitsverhältnissen hangeln, bis sie dann in der Regel nach spätestens 2 Jahren tatsächlich mal ein festes Arbeitsverhältnis eingenommen haben. Wie finde ich meinen ersten Job? Den finden Sie entweder über Kontakte, das sind nach wie vor die meisten, das sind fast 60%, die ihre erste Stelle über Netzwerke, über Kontakte, die sie während des Studiums geknüpft haben, finden oder über Bekannte, über Familienangehörige, Freunde etc. 33% der Studienabsolventen finden ihre erste Stelle über Bewerbung und ein kleiner Prozentsatz von 11% über Initiativbewerbung. Das heißt, die Initiativbewerbung ist nicht sinnlos, aber man sieht schon im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, dass sie jetzt nicht die erste Wahl darstellt, sondern dass man über Kontakte oder Bewerbung auf reguläre Stellenangebote weiterkommt. Hilfreich bei der Jobsuche sind Praktika, Berufserfahrung, persönliches Marketing und Auftreten, EDV-Kenntnisse, ein zügiges Studium, Auslandsaufenthalte und ein relativ vollgepackter Lebenslauf. Wie ist es eigentlich, wenn ich an der Uni bleiben will? Also das spezifische Berufsfeld ist immer die Forschung und Lehre. Dort finden Sie die beste Passung zwischen dem, was Sie im Studium gelernt haben und dem, was Sie dann auch im Beruf machen, nämlich Soziologin oder Soziologe sein. Und um das zu machen, ist es so, dass Sie nach wie vor heute eben eine Universitätslaufbahn eingehen müssen oder eben an außeruniversitären Forschungsinstituten arbeiten zunächst. Aber wenn Sie eine Lebensstellung anstreben in Forschung und Lehre, bleibt oft nur der Weg in die Professur. Und das ist eine relativ langwierige wissenschaftliche Laufbahn, eine Ochsentour. Also wenn Sie vorhaben, an der Universität zu bleiben, dann ist die erste Qualifikationsstufe nach dem Master die Promotion, die aus einer eigenständigen umfangreichen Forschungsarbeit besteht und einer sogenannten Disputation, einer mündlichen Prüfung. Diese Forschungsarbeit behandelt eine Fragestellung, eine genuine Forschungsfragestellung, die ungefähr 3 bis 5 Jahre umfasst, die Bearbeitung. Diese Phase schließt, wie gesagt, ab mit der Promotion. Und nach der Promotion haben Sie nochmal die Möglichkeit, sich weiterhin für einen anderen Berufsweg zu entscheiden. Wenn Sie dann aber die nächste Phase eingehen, nämlich die Phase der Juniorprofessur oder der Habilitation und auch diese Phase durchmachen, die dann mit einer weiteren Buchpublikation endet, also eine weitere eigenständige Forschungsarbeit von 3 bis 5 Jahren darstellt, dann ist es oftmals schwierig, danach nochmal in eine andere Berufslaufbahn einzumünden, denn Sie sind dann schon etwas älter und oft ist es so, dass es für Sie dann auch sehr unbefriedigend ist, nach so einer langen Phase der Spezialisierung auf soziologische Forschungsarbeiten nochmal ein gänzlich anderes Kapitel aufzumachen. Das heißt, es bleibt nur noch der Weg in die Professur. Hier fangen dann die Probleme oft für die Einzelnen an, auch diejenigen, die sich hervorragend qualifiziert haben oder die hervorragende Forschungsarbeiten geleistet haben, können nicht sicher sein, dann tatsächlich auf das ersehnte Ziel der Professur zu kommen, weil die Selektion, also der Wettbewerb unter den Qualifizierten, unter den Habilitierten und den Juniorprofessuren sehr, sehr hart ist. Häufig bewerben sich 80 bis 90 Personen auf eine Professur, sodass Sie einfach damit rechnen müssen, dieses Ziel nicht zu erreichen, unabhängig davon, wie gut Sie qualifiziert sind. Selbst wenn Sie dann zu dem Schluss kommen, dass die Hochschullaufbahn nach der Promotion zu dem Schluss kommen, vielleicht doch nicht das Richtige ist. Es gibt sehr, sehr viele andere attraktive Möglichkeiten, als Soziologe berufstätig sein zu können. Und Ich habe es bis heute nicht bereut, Soziologin zu sein.